ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Wellen, Wasser, Wind, das Krächzen der Möwen, das Knarzen der Leuchtturmtreppen, das Kreischen der Orkanböen, Jaulen, Jammern, Juchzen. Das ist der Begleitsound zur Heimat von James Krüss, der Nordseeinsel Helgoland. Und es ist die Kulisse seiner Geschichten und Gedichte. Der Insulaner James Krüss wird nach 1945 einer der bekanntesten Kinderbuchautoren deutscher Sprache und weit herumkommen. Doch gedanklich und in seinen Geschichten kehrt er immer wieder zurück zu der meerumtosten Welt seiner Kindheit.
Es ist ein überschaubarer Ort. Er hat mal gesagt, Inseln und Geschichten haben vieles gemeinsam. Sie haben eine große Übersichtlichkeit, sie haben einen Anfang, ein Ende, das kann man sehen, und einen Höhepunkt. Und insofern würden sich Geschichten und Inseln ähneln.
So die Literaturwissenschaftlerin Ada Bieber von der Berliner Humboldt-Universität. James Krüss steht heute für Jugendbuchklassiker wie Tim Thaler und heiter gereimte Kinderbücher wie Henriette Bimmelbahn. Immer wieder kreisen seine Geschichten auch um Inseln, zum Beispiel in Leuchtturm auf den Hummerklippen. Doch hinter all der Schönheit und Leichtigkeit und dem besonderen Humor verbirgt sich auch ein ernster James Krüss. Einer, der in jungen Jahren den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat und dessen Heimat brutal zerstört wurde. Weshalb schreibt er nach all diesen Erlebnissen ausgerechnet für Kinder? Geboren wird James Krüss 1926 auf Helgoland als Sohn eines Elektrikers. Seine Mutter stammt aus einer Familie von Hummerfischern. Er wächst mit der Sprache der Insulaner auf, dem helgoländischen Friesisch, das Halunder, eine eigenständige und vom Aussterben bedrohte Sprache. Deutsch lernt James Krüss erst in der Schule. Doch auch auf Halunder, seiner Muttersprache, wird er immer wieder schreiben. Er hat sich oft über seine Zweisprachigkeit geäußert, in verschiedenen kurzen Lebensbeschreibungen, die sich in seinem Nachlass finden, zum Beispiel aus dem Jahr 1965.
Mein Ohr registrierte genau und empfindlich den täglichen Wechsel zwischen der simplen, altertümlichen helgoländischen und der weit biegsameren, modernen hochdeutschen Sprache.
Die Zweisprachigkeit hat ihn zum Sprachakrobaten gemacht, launig und virtuos, wie in seinem Kinderbuchgedicht von der Dampflok Henriette Bimmelbahn.
Doch dann pfeift sie und sie bimmelt, rattert, knattert, dampft und faucht, ruckelt, zuckelt, klappert, plappert, bebt und bibbert, rollt und raucht.
Die Zweisprachigkeit animiert James Krüss schon ganz früh zum Schreiben, erzählt er 1971 einem Journalisten des Bayerischen Rundfunks.
Da sitze ich mit meinem Urgroßvater zusammen in einer Hummerbude. Er war ursprünglich Hummerfischer. Und wir unterhalten uns über die Sprache. Wo er die Hummerkörbe flickt und auch herstellt zum Teil. Über die Sprache der Menschen. Zum Beispiel sagt der Urgroßvater, dichten wir mal ein Gedicht auf Helgoländisch, also in meiner Muttersprache. Ja. Das machen wir dann auch und dann versuchen wir es zu übersetzen, was sehr schwierig ist. Mhm. Dieses Gedicht fängt so an: Der lovet nons en maniblon, det talte hele dei, histun, det kikimens fiston, totalen unlongvei. Haben Sie was verstanden?
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie es auch für mich übersetzen würden.
Ja, es würde im Deutschen heißen: Es war einmal ein alter Mann, der zählte immer zu, erzählte dies, erzählte das, erzählte ohne Ruh. Das ist eine nicht sehr gute Übersetzung, aber ungefähr gibt's den Sinn wieder.
Eine Episode, festgehalten auch in einem seiner erfolgreichsten Werke: Mein Urgroßvater und ich. Aber Helgoland und sein friesisches Idiom prägen nicht nur die Sprachfähigkeit dieses Wortakrobaten, es bedeutet viel mehr. Das Einzige, worauf sich die damals rund 2500 Helgoländer wirklich verlassen können, ist ihre Muttersprache. Eine identitätsstiftende Konstante in einer unsicheren Zeit. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg ist Helgoland Spielball politischer Interessen und gehört immer wieder zu anderen Nationen. Die Großeltern von James Krüss sind beispielsweise als Briten geboren. Erst 1890 wird die Insel wieder an die Deutschen übergeben. Der Vorname James zeugt also noch von dieser Zeit der wechselnden staatsbürgerlichen Identität der Helgoländer. Die Kindheit von James Krüss ist zunächst unbehelligt von jeglicher Politik. Sie dreht sich um Wellen, Wind und Meer, ist geprägt von den Gezeiten und den knorrigen Hummerfischern. Doch dann überschattet der Nationalsozialismus auch irgendwann seine Kinderwelt. 1971 erzählt James Krüss im Bayerischen Rundfunk, wann er zum ersten Mal Geschichten geschrieben hat.
Wann haben Sie denn angefangen?
Angefangen, als ich das ABC gelernt hatte, als ich 7 war.
Also im Jahr 1933.
Da habe ich ein großes Gedicht über die SA gemacht, die war damals sehr populär. Inzwischen mache ich bessere Dinge.
Konkreter wird James Krüss nicht. Die politischen Verwerfungen eines verbrecherischen Systems, Randnotizen, zumindest in den Interviews, die James Krüss gegeben hat, und in einigen Texten. 1942, mitten im Zweiten Weltkrieg, beginnt James Krüss seine Ausbildung.
Mit 16 ging ich auf das Festland und besuchte die Lehrerbildungsanstalten. Die erste, in Holstein, gefiel mir nicht, weil man dort mehr marschierte als lernte. Die zweite, in Ratzeburg, gefiel mir besser, weil man dort weniger marschierte. Die dritte, in Braunschweig, gefiel mir sehr, weil man dort überhaupt nicht marschierte und überdies zivil tragen durfte.
James Krüss schreibt das in einem Kurztext, aus den ersten 32 Jahren meines Lebens, retrospektiv verfasst im Jahr 1958. Dieser Text ist bislang nicht veröffentlicht und findet sich im Nachlass in der Internationalen Kinder- und Jugendbibliothek in München. Mit 18 wird James Krüss dann doch noch Soldat, so schreibt er, im vorletzten Kriegsjahr.
Dass ich mich freiwillig zur Wehrmacht meldete, lag daran, dass ich der Lehrerbildungsanstalt überdrüssig war. Als Soldat simulierte ich so oft und so erfolgreich die unterschiedlichsten Krankheiten, dass ich die halbe Bibliothek des Fliegerhorstes Oschatz in Sachsen durchlesen konnte.
Bücher begleiten James Krüss seit frühester Kindheit. Er leiht sie beim Inselpfarrer, der ihm auch Latein beibringt.
In Kindheit, Jugend, aber auch als junger Mann hat er immer wieder versucht, auch sich in der Bildung einen Rückzugsort zu schaffen. Das heißt, immer da, wo auch politische Belastungen da waren, sagte er, ich habe mich zurückgezogen in Bibliotheken. Es war sozusagen einerseits Bildungsort und andererseits auch ein Rückzugsort, der für ihn auch ein bisschen von der Realität abgeschirmt hat. Und das heißt, die literarische Welt wurde für ihn eine, die für ihn maßgeblich war, in der er leben konnte.
Als Soldat hat James Krüss Glück und einen Vorgesetzten, der seine jungen Untergebenen in den letzten Kriegswochen nicht mehr an der Front verheizen lässt. Und plötzlich ist der Krieg vorbei. Im April 1945 ist Helgoland eines der letzten Ziele im Bombenkrieg. Die Insel war von den Nationalsozialisten regelrecht zur Festung umgebaut worden. Granaten, Raketen, mehrere tausend Tonnen Sprengstoff lagerten dort unterirdisch. Außerdem Munition und Waffen, die Alliierten vernichten wollten. Eine Stunde lang bombardiert die britische Royal Air Force die Insel und zerstört damit auch alle Wohngebäude auf Helgoland. 4 Kilometer hoch sind die Rauch- und Aschewolken. Die meisten der 2500 Helgoländer können sich in Bunkeranlagen flüchten und werden später aufs Festland evakuiert. Auch die Familie von James Krüss überlebt. Eine Rückkehr auf die Insel? Erstmal ausgeschlossen. Helgoland ist für viele Jahre unbewohnbar. Auch weil die Alliierten Helgoland weiter bombardieren. Für sie ist die Insel jetzt militärischer Übungsplatz.
Meine Familie fand ich in einem holsteinischen Dorfe wieder. Indem ich einige Zeit ohne großes Talent unter die Holzfäller ging.
Um dann mit seiner Familie nach Cuxhaven weiterzuziehen.
Und man weiß nicht, was er gesehen hat, welche Verluste, welche Grausamkeiten, Gewalt, Kriegserfahrungen hinterlassen Spuren. Und anders als andere hat er darauf reagiert, indem er eigentlich diesen Verlust oder das, was er erlebt hat, weggelacht hat. Das Lachen spielt ja eine ganz, ganz große Rolle. Die Heiterkeit, das ist eine Grundhaltung, mit der das Wirtschaftswunder letztendlich auch möglich war. Man könnte das auch als eine Form von Verdrängung bezeichnen. Auf jeden Fall ist es eine Strategie, sozusagen diesem ganzen Elend eine heitere Welt als Lebensentwurf in gewisser Weise entgegenzusetzen.
So Christiane Rabe, die Leiterin der Internationalen Jugendbuchbibliothek in München. Die Historikerin ist so nah dran an James Krüss wie sonst kaum jemand, denn in den Archiven der Internationalen Jugendbibliothek liegt sein Nachlass. Nicht nur sein schriftstellerisches Werk, auch Fotos, seine Buntstifte und Lesebrillen, Nippes von Reisen. Einiges wartet noch darauf, entdeckt zu werden. Was zum Beispiel werden die Tagebücher von James Krüss preisgeben? Darin könnten sich mehr Hinweise darüber finden, was er als junger Mann rund um den Zweiten Weltkrieg erlebt hat.
Meine Heimreise durch Deutschland in den dunkelsten und wildesten Tagen und in den Nächten der langen Messer war ein merkwürdiger Anachronismus. Eine dreimonatige Taugenichtsidylle, ein Lied an die Freude und ein Gesang an die Freiheit. Wohlgemerkt, es war bei mir kein Aufatmen nach Jahren geistiger und politischer Drangsal, jedenfalls nicht bewusst. Denn ich hielt Herrn Hitler immer noch für einen guten Mann mit schlechten Dienern. Es war einfach der Genuss der absoluten persönlichen Freiheit. Freiheit von Besitz, von Glaubenssätzen, von Erziehern jeder Art, von Verantwortung, Rücksicht, Konvention und von Furcht und Mitleid. Ich war ein vollkommener, unendlich heiterer Nihilist. In diesem Zustand verharrte ich einige Jahre.
Schreibt er 1965 in Vorläufige Lebensgeschichte eines Geschichtenerzählers eine autobiografische Skizze. Die Literaturwissenschaftlerin Ada Bieber:
Wir kennen nicht alle Briefe, wir haben nicht alle Gespräche mit Zeitzeugen, wir können ein bisschen Rückschlüsse ziehen, vielleicht aus dem Werk. Er hat darüber gesprochen in einem sehr naiven Tonfall, in einem knappen Tonfall, den wir heute als unangemessen, glaube ich, bezeichnen müssen, mit der Idee immer zu sagen, aber er hat sich damit auseinandergesetzt. Und insofern bleiben wir in so einer Ambivalenz bei ihm stecken.
Mein größtes Anliegen ist es, den Kindern nicht nur von Gutem und Bösem zu erzählen, sondern auch, wann das Gute anfängt, böse zu werden.
Damit beschließt er 1965 seine vorläufige Lebensgeschichte eines Geschichtenerzählers. Ist das Nachkriegschaos die Geburt des Kinderbuchautors? Noch nicht ganz. Zunächst einmal nimmt James Krüss 1946 seine Ausbildung zum Lehrer wieder auf und er versucht sich in dieser Zeit auch als Journalist. Es ist die Zeit der Besatzungszonen und Deutsche brauchen Genehmigungen für alles Mögliche. James Krüss bemüht sich in Hamburg bei den britischen Besatzern und erhält tatsächlich nach einigem Hin und Her die Lizenz Nummer 1. Auch wenn er vorerst nicht nach Helgoland zurückkehren darf, das ist erst ab 1952 möglich, setzt er sich für seine Landsleute journalistisch ein.
Als ich mit mäßigem Erfolg das Lehrerexamen bestanden hatte, wurde ich Herausgeber, Redakteur und Hauptmitarbeiter einer kleinen Zeitschrift für die vertriebenen Helgoländer, die bis zum Jahr 1956 bestand und es auf volle 100 Nummern brachte.
Erwähnt James Krüss 1958 in seiner Lebensbeschreibung. Die Zeitschrift Helgoland, ein Mitteilungsblatt für Halunna Moats, also für Helgoländer Freunde, wird zum Sprachrohr für die auf dem Festland verteilten Insulaner. Für 8,48 Mark Jahresabo können Sie neben Gebrauchstexten auch erste Geschichten und Gedichte des Hauptautors James Krüss lesen. 1949 geht Krüss nach München. Auf gut Glück versucht er auch hier vom Schreiben zu leben. Ein Zufall stellt die Weichen Richtung Kinderbuchschriftsteller.
Meinen Zugang zum Rundfunk, der mich prächtig ernährte und noch ernährt, verdanke ich der Bekanntschaft mit Erich Kästner.
Der Meister wird zum Mentor. Kästner überlässt dem jungen James Krüss 1950 die Rundfunkbearbeitung für die Konferenz der Tiere und rät dem Nachwuchsschriftsteller, für Kinder zu schreiben. Der Leuchtturm auf den Hummerklippen, das erste Kinderbuch von James Krüss, erscheint 1956. Es handelt vom Leuchtturmwärter Johann, zu dem sich neben Tante Juli auch ein Poltergeist namens Hans im Netz rettet. Die Flüchtenden, die es schließlich auf die Hummerklippen schaffen und zu denen sich auch noch drei Möwen gesellen, beginnen sich die Zeit mit Geschichtenerzählen zu vertreiben. Der Leuchtturm ist ein Feuerwerk komischer Einfälle. Da steht Realistisches neben Surrealem und kindlich verspielt knüpft er doch an große Erzähltraditionen wie Tausend und eine Nacht an. Christiane Rabe von der Internationalen Jugendbibliothek.
Letztendlich gab es für ihn nichts, was nicht erzählen konnte. Es konnte ein Becher sein, es konnte ein Stein sein, es konnte natürlich jedes Tier sprach in irgendeiner Art und Weise. Ja, und wie er immer sich auch wieder literarisch verortet ist, wunderbar auch beispielsweise in dieser Geschichte vom Adler und der Taube. Eine Taube, die wird von einem Adler verfolgt. Der Adler will diese Taube fressen, töten. Und diese Taube, die schafft es sich dann in so einer Felsnische zu verstecken. Der Adler setzt sich dann hin und kann sie jederzeit packen. Und sie redet sich sozusagen um ihr Leben, redet sie, indem sie Geschichten erzählt, wie Scheherazade. Und gleichzeitig, während sie diese Geschichten erzählt, gelingt es ihr im Hintergrund, das Steine wegzuräumen, sodass sie am Ende entkommt. Nicht, weil der Adler sagt, du hast es so toll erzählt, sondern weil sie einfach die Schlauere ist. Aber auch dieses Motiv, das Erzählen und zu überleben, das ist, glaube ich, das Prinzip, was auch hinter dieser Heiterkeit steht.
1960 erhält James Krüss den Deutschen Jugendbuchpreis. Der Geschichtenerzähler wird zu Everybody's Darling mit einer erstaunlichen Präsenz in der Frühphase des bundesdeutschen Fernsehens. Udo Jürgens vertont seine Gedichte und Lieder. Er gibt mit ihm eine gemeinsame Schallplatte heraus. Jenny und Johnny, alle Kinder dieser Welt.
Heute spiel ich mit Jenny und Johnny. Was spielen wir drei denn zuerst?
Und James Krüss tritt im Kinderfernsehen in seinen eigenen Fernsehshows auf, im schwarzen Anzug. Und stets korrekt gescheitelt.
Und in den 60er Jahren gehört er zu einem der ersten, der Kinderfernsehen in der Bundesrepublik für Kinder mitgestaltet. Er hat mehrere Programme, unter anderem James Tierleben mit Hans Clarin oder ABC und Fantasie, wo er mit Kindern im Kinderfernsehen dichtet. Also im Grunde genommen muss man sagen, er hat sehr, sehr schnell die Kraft des Erzählens in allen Medien erkannt und nutzt diese dann wirklich, um ein kinderliterarisches Werk zu schaffen, was sich wirklich deutlich abhebt von der nationalsozialistischen Zeit davor. Und er taucht auch selber als Figur eben auf. Es ist ein bisschen lustig, manchmal ihn heute dann zu sehen. Also man sieht auch sozusagen so, wie er auftritt im Fernsehen mit Krawatte und Anzug, dass er schon auch sehr angepasst in seiner Zeit ist.
So die Literaturwissenschaftlerin Ada Bieber. Und dann kommt der weltweite Erfolg 1962 mit Tim Thaler oder das verkaufte Lachen.
Die Geschichte von dem kleinen Jungen und dem großen Geld. Vom Lachen und vom Weinen, vom Wettgeschäft und einem sehr karierten Herrn.
Dem Baron Le Fouet, rückwärts gelesen, der Teufel. Ein Roman für Kinder, aber auch eine Geschichte für literarisch gebildete Leser.
Und wenn man Tim Thaler anschaut, dann sind da natürlich eine ganze Reihe von Referenzen. Die wichtigste, der Peter Schlemihl, der Chamisso-Bezug, der gleich am Anfang gezogen wird. Das ist ja auch dann der faustische Pakt. Das ist also eine Urerzählung, dass der Mensch, ein Teil seiner Seele, in dem Falle ist es das Lachen, dem Teufel verkauft und diesen Pakt eingeht, nicht wissend, dass er damit letztendlich sich ins Unglück stürzt. Das ist eine ganz klare Kapitalismuskritik.
Tim Thaler wird in 30 Sprachen übersetzt und 1979 als Fernsehserie verfilmt. Die Bücher von James Krüss sind schon in dieser Zeit Schulbuchklassiker und Kinder lernen im Unterricht seine Gedichte. Und der Schriftsteller selbst? Seit 1966 lebt er wieder auf einer Insel, doch diesmal viele tausend Kilometer von Deutschland entfernt. In einer verschachtelten weißen Villa mit etlichen Dachterrassen und einem luftigen Arbeitszimmer, wie er 1968 einer kleinen Brieffreundin schreibt, als Briefe an Pauline publiziert. Auch seinen Alltag auf der spanischen Insel verwandelt er in Kinderliteratur. Diesmal sind seine Helden Hirten statt Hummerfischer.
Naja, ich habe mir ein Studio aufs Dach gebaut, unten auf Gran Canaria. Ja, da sehe ich links eine tiefe Schlucht mit Basaltfelsen und vor mir ein Tal mit vielleicht 1000 oder 2000 Palmen. Höre nur wenig, was unter mir geschieht und habe dort Ruhe und Zeit zu schreiben, was ich will. Mhm. Und die Einfälle kommen eher zu viel als zu wenig. Ich muss also eigentlich sortieren.
Ja, treten Sie dort oft in Verbindung mit den Kindern? Gibt es in der Nähe ein Dorf oder ein Städtchen?
Ja, ich wohne mitten in einem kleinen Dorf.
Ja.
Und in diesem Dorf sind 6 Kinder meine Patenkinder. Nur aufs Dach dürfen sie nicht. Dort wird gedichtet.
Erzählt James Krüss 1971 dem Bayerischen Rundfunk. Christiane Rabe von der Internationalen Jugendbibliothek.
Und die Frage ist natürlich schon, wieso geht er nach Gran Canaria? Wir wissen, er war homosexuell. Und es ist ganz klar, dass in den 60er Jahren ein Autor, der für Kinder schreibt, der so prominent im Fernsehen auftritt, dort singt, das ist wie der gute Onkel von nebenan. Ich übertreibe das, weil das war er nicht. Dass so jemand wahnsinnige Angst gehabt haben muss, dass das auffliegt, dass er homosexuell war, weil es noch damals strafbar war. Und dann flieht er eben nach Gran Canaria, weil er da die Freiheit hatte, wahrscheinlich zu leben, wie er sich das wünschte. Auch das ist ein Aspekt, der wird natürlich bis heute relativ wenig erzählt.
In Gran Canaria lebt James Chris zusammen mit seinem Lebensgefährten, einem jungen spanischen Fotografen. Und dann beginnt er seinen ersten Roman für Erwachsene. Der Harmlos ist James Criss' Versuch, seinen eigenen Lebensweg nachzuzeichnen. Ein Werk angelegt auf drei Teile, doch es erscheinen nur die frühen Jahre, 1988. James Criss lässt sein alter Ego Jacques noch einmal die Jahre des Krieges erleben, die Zerstörungen auf seiner Heimat Helgoland, dazwischen eingestreut Gedichte. Der Roman endet mit dem Umzug seines Helden nach München.
Doch blieb er, als er Ort und Namen einmal wieder wechselte, der aufmerksame Zeitgenosse, auch und vor allem außerhalb der Sphäre des Politischen. Doch was ihn mehr und tiefer interessierte, waren Nachrichten über die Ausgrabungen archäologischer Abenteurer, Reisen in eine tiefe menschliche Vergangenheit hinab, Abenteuer nach rückwärts.
Als James Criss diesen Roman 1988 veröffentlicht, wirkt er damit eigenartig aus der Zeit gefallen.
Es ist erst im Alterswerk so, dass er sich dann auch vielleicht noch stärker den Verwicklungen eines jungen Menschen in dieses System, in den Nationalsozialismus stellt. Aber das ist eigentlich erst am Ende seines Lebens, dass er das irgendwie sehr subtil auch formuliert.
Eigentlich wäre meine Behauptung, vielleicht ist da, wo er nicht sprechen konnte und nicht gesprochen hat und zu heiter blieb, ist aber der Motor, um eigentlich ein Werk zu schaffen, wo er es kann. Und deswegen wird es auch ein kinderliterarisches Werk, weil er es ins Einfache und Heitere ziehen kann und Geschichten erzählen kann, die vom humanistischen Idealen handeln und vom Frieden und von einem Verstehen von Menschen untereinander.
James Criss und das zerstörte Helgoland. Ein Radiowissen-Podcast von Steffi Illinger. Wer mehr zur Kinderliteratur nach 1945 hören will, es gibt eine weitere Folge Radiowissen übers Schreiben für die kleinen Leute. Das ist der Leitsatz des bayerisch-schwäbischen Schriftstellers Josef Guggenmoos. Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für alle Musikfans. Spätestens seit Bad Bunny und Rosalia ist Global Pop auch bei uns in Deutschland wahnsinnig erfolgreich. Im neuen Musikpodcast Kontinentalplatten stellen euch Hosts Jay und Dagmar aktuelle globale Musiktrends vor und geben spannende Einblicke in die Lebensrealität anderer Länder. Sie schauen zum Beispiel nach Kuba. Wie schlägt man sich eigentlich dort als Musiker durch? Welche Musik trendet in Jamaika abseits des Reggaes? Und was haben die Narkokartelle mit einem neuen Musiktrend in Mexiko zu tun? Das alles gibt's im Podcast Kontinentalplatten. Ab jetzt exklusiv in ARD Sounds.